Duri, hast du von dem Scuba gehört von der Ringier Media mit dem Easy und dem Enkeltrick-Betrugs-Aufdeckungs-Dokumentationsfilm?
Ja, also die Nina hat mir davon erzählt, hat gesagt, ich soll es unbedingt schauen.
Der Easy fällt ja schon längere Zeit auf. Ich weiss jetzt gar nicht, wie der mit richtigem Namen heisst. Das ist ein ganz grosses journalistisches Talent.
Cedric Schild,
ganz grosses journalistisches Talent. Er vermischt doch das Komödiantische mit wirklich guter Recherchearbeit. Er hat scheint ein sehr gutes Team zu haben. Und sie haben es, glaube ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will jetzt einfach ein bisschen, vielleicht wenig fundiert sagen, einen 80-minütigen Dokumentarfilm gemacht, wo sie gezeigt haben, wie so Enkeltrickbetrüge, falsche Polizisten, Schockanrufe, also die Masche abläuft. Und haben es offenbar tatsächlich auch geschafft, so einen Geldabholer, die operiert ja alles im Ausland, so einen Geldabholer sozusagen in Flagranti zu verwischen, und ist dann der Polizei sozusagen übergeben worden. Und dann ist die nächste Empörung vom Blick gekommen, dass der Geldabholer mit einem Strafbefehl erledigt worden ist und wieder entlassen worden ist, was dann wieder niemand Verständnis gehabt hat.
Mhm. Wobei, ja, ist wahrscheinlich nicht aufgelöst worden, dass natürlich die auch wieder zuunterst in der Nahrungskette stehen.
Ja, ich glaube, da ist es sogar mehr, die dann so eine Art Minijobs anbieten. Die suchen sich aktiv aus dem Ausland, die Leute. Und die wissen natürlich dann schon, dass da etwas nicht ganz okay ist. Und die machen dann ein bisschen schnelles Geld. Natürlich, wenn du so schnelles Geld machst und das Risiko bereit bist, einzugehen, hast du sicher immer eine ökonomische Not. Aber mich hat da, eben ohne den Film wirklich geschaut zu haben, hat mich in diesen Trailers und Teasers und der Berichterstattung ein bisschen irritiert, dass der Easy teilweise flankiert worden ist, so glaube ich in dem Studio, Aufnahmestudio oder im Arbeitsplatz von einem maskierten Polizist. Hast du das auch gesehen? Mm-mm. Also mit der Sturmmaske, wo die Polizei draufsteht.
Und wenn das tatsächlich kann ich auch schon
sein. Eben, ich sage es mal, wenn das tatsächlich ein Polizist ist und das sozusagen begleitet worden ist, könnte man sich fragen, ob das eine delegierte, verdeckte Fahndung oder eine delegierte, verdeckte Ermittlung war und wir dann einfach gewartet haben, bis das privat klappt und dann sozusagen die Handschelle geklickt haben. Nachher.
Also eben, wir haben ja die ganze Agent-Provokateur-Problematik das erste Mal. Da müssen wir dann auch genau schauen, wie sehr der Easy auf die Willensbildung eingewirkt hat. Das
ganz
erste
genau.
Und nachher, ja, natürlich, also ich meine, verdeckte Ermittlung, verdeckte Fahndung, das sind wieder Strafverfolgungsbehörden vorbehalten. Aber ich meine, ich finde es einfach auch schon aus Präventionsaspekt, ist natürlich eine geile Aktion. Und auch, dass die Angst haben, dass allenfalls da eben einem privaten Agent-Provokateur auf den Leim gehen, ist ja auch präventiv nicht ungeschickt.
Wenn das von der Polizei in welcher Form auch immer begleitet worden ist, wenn die sozusagen parat sind für den Zugriff, möglicherweise sogar Tipps gegeben haben oder Hintergrund gegeben haben, wenn da irgendeine Unterstützung gewesen wäre, würden zwei Herzen sozusagen in meiner Brust schlagen. Wie du sagst, natürlich ist das für Prävention sehr gut, das tut die ganze Seniorenkriminalität, bringt das berechtigterweise
ins Bewusstsein.
Und andererseits wäre es vermutlich noch spannend, so eine Person zu verteidigen, die da verwischt worden ist.
Ja, also wenn du das Dashcam-Urteil anschaust, dann ist wahrscheinlich die privat beschafften Beweise in dieser Form nicht in einem Strafprozess verwertbar.
Wenn du natürlich verteidigst und hast die Möglichkeit, mit einem Strafbefehl wieder rauszukommen, dann wirfst du natürlich all die rechtsstaatlichen Bedenken selbstverständlich wieder über Bord und schaust, dass für die Klienten möglichst einen guten Ausgang nimmt. Also, nochmal betont, ich habe noch nicht einmal den Film gesehen. Ich schaue ihn dann vielleicht mal noch und dann tue ich vielleicht alles revidieren, was ich da gesagt habe. Das sind reine Mutmaßungen fürs Protokoll.
Dann gehen wir doch zum Artikel 163, Zeugnisfähigkeit und Zeugnispflicht. Ich tue schnell den Absatz 1 vorlesen. Zeugnisfähig ist eine Person, die älter als 15 Jahre, das haben wir letztes Mal gehabt, und hinsichtlich des Gegenstandes der Einvernahme urteilsfähig ist. Also sie muss können vernünftige Aussagen machen. Also Urteilsfähigkeit gemäss ZGB 16 ist das geregelt, und zwar immer in Bezug auf das konkrete Einvernahmethema.
Da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass man Zeugnisfähigkeit unterscheidet von, wie wir es gerade übertitelt haben, die Verhandlungsunfähigkeit, das haben wir glaube ich schon gehabt. Weißt du gerade?
Du meinst den 114er?
Ja, sag gerade, was steht dort?
Also das 114 ist Verhandlungsfähigkeit, ist der Titel, und ist eine beschuldigte Person, die körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen.
Genau, also der 114er ist abschliessend für die beschuldigte Person. Zeugnisfähigkeit muss unabhängig davon geprüft werden. Das wird gerne einmal verwechselt. Und bei der Zeugnisfähigkeit tut man eben auf die Urteilsfähigkeit abstellen. Und das ist ein zivilrechtlicher Begriff. Also die Urteilsfähigkeit in zivilrechtlicher Sicht hinsichtlich ein Gegenstand von der Einvernahme. Da braucht es sehr, sehr wenig, dass man urteilsfähig ist mit Blick auf die auf den Gegenstand von der Einvernahme. Also, dass jemand nicht zum Zeugnis fähig ist, ist eigentlich fast nicht denkbar.
Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Es ist ja dann im Artikel 164 Absatz 2 die Abklärung über die Zeugin und den Zeugen. Und dort ist eben bestehend Zweifel an der Urteilsfähigkeit oder liegen Anhaltspunkte für psychische Störungen vor, so kann die Verfahrensleitung eine ambulante Begutachtung der Zeugin oder des Zeugen anordnen, wenn die Bedeutung des Strafverfahrens und des Zeugnisses dies rechtfertigt. Und dann hat man im Rahmen eben von so einer Begutachtung hat man dann zu klären, ist quasi die Urteilsfähigkeit ganz ausgeschlossen oder eingeschränkt. Je nachdem, wenn es ganz ausgeschlossen ist, würde man dann die Person gar nicht einvernehmen können. Also weder als Zeuge noch als Auskunftsperson. Und wenn es eingeschränkt ist, dann wird wahrscheinlich die Auskunftsperson nach StPO 178 Lit C greifen. Hast du das schon mal gehabt?
Ich hatte gerade letzte einen Fall gehabt, den ich verteidige, wo die Gegenseite, wo die Privatklägerin geltend macht oder ihre Vertreter geltend machen, aus Altersgründen sei die Person nicht mehr verhandlungsfähig. Und haben dort ein Zeugnis eingereicht. Und das hat zwar in anderem Zusammenhang, aber das Obergericht hat in einem Beschwerdeentscheid dann doch auch festgehalten, dass die Vernehmungsfähigkeit jetzt im Sinn von der Zeugnisfähigkeit eben keine hohen Anforderungen stellt. Und das ist jetzt von einer zivilrechtlichen Urteilsfähigkeit ausgegangen. Und in der Regel kann man das nur aufgrund vom jugendlichen Alter oder schwer körperlicher oder geistiger Störung oder schwerwiegender Erkrankung verneinen. Und ein ärztliches Zeugnis langt in der Regel eben nicht aus. Das ist eine reine Parteibehauptung, sondern wie du vorher gesagt hast, muss man ein ärztliches Gutachten einholen. Sie haben da noch einen spannenden Hinweis gemacht, dass allenfalls unter gewissen Voraussetzungen auch die Möglichkeit von einem Bericht im Sinne von Artikel 145 steht, einem schriftlichen Bericht besteht, haben da auf einen, ich sage es jetzt halt gerade, auf einen Entscheid 1b Underline 229/21 verwiesen, wo man aufgrund von der Covid-Pandemie einem Beschuldigten mit Jahrgang 1992 erlaubt hat, einen schriftlichen Bericht zu machen. Mhm. Also ich habe natürlich noch sowieso Lex Covid gewesen, das ist jetzt alles wieder ein bisschen anders. Das ist ja alles anything goes in dieser Zeit, strafprozessual. Also einfach, es braucht sehr geringe Anforderungen und in der Regel kann man eigentlich, wenn man über 15 ist und nicht gerade wirklich aus dem letzten Loch pfeift, sozusagen, kann man eigentlich von Zeugnisfähigkeit
aus. Ja, also du hast vorhin angesprochen mit Kindern und Jugendlichen, dort hat man das absolute Alter, 15 Jahre. Dort schaut man nicht auf den Einzelfall an, sondern da hat man die absolut generalistische Grenze, wo man sagt, unter 15 geht es nicht.
Formales Kriterium.
Formales Kriterium. Ja, nein, das ist ein interessanter Fall. Ich meine, ich habe wirklich noch nie gesehen, Begutachtung nach StPO 164 Absatz 2. Das ist ein absoluter Ausnahmefall. Wichtig ist ja auch da, dass dann das Delikt von erheblicher Bedeutung ist. Also die Verhältnismäßigkeit wird dort hochgehebt, wie die StPO ausdrücklich sagt.
Natürlich, für die beschuldigte Person ist das doppelschneidig, dass die Latte relativ hoch gelegt ist, aber eben wenn es eben um die viel gesagte materielle Wahrheit geht, ist eben wichtig, dass man wirklich, wenn irgendwie möglich, das Zeugnis anlässt und dort nicht entlastend oder belastend das nicht auslässt.
Ja, und meistens ergibt sich ja dann aus der Aussage an sich, wie sehr man noch zum Zeugnis fähig ist oder nicht. Also von dem erübrigt sich das ja meistens. Es wäre mehr, sagen wir, mit einer Schizophrenie oder so, wo es dann ja irgendwelche Sachkunden braucht, um einschätzen können, was kann man von diesen Aussagen halten? Wobei das ja dann die Beurteilung von der Glaubwürdigkeit der ureigene Kompetenz von unserem Sachgericht ist.
Das ist eine klassische freie Beweiswürdigung.
Mhm. Ja, ja. Vielleicht gerade noch zum 164 Absatz 1, wenn wir schon beim 2 gewesen sind, da geht es, dass man das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse der Zeugen nur abklärt, soweit es für die Prüfung der Glaubwürdigkeit erforderlich ist. Und das wäre jetzt wahrscheinlich genau so ein Fall mit Vorerkrankungen, wo allenfalls das Zeugnis, also die Aussagefähigkeit, könnte beschlagen.
Genau, ab und zu ist ja vielleicht noch der Wunsch, dass man mal einen Strafregisterauszug von den Zeugen oder vom Zeugen nimmt, ob die schon mal wegen ihrer Führung von der Rechtspflege getragen ist. Teilweise ist das eine Ergänzungsfrage, die man stellen kann. Und klar hat man Wahrheitspflicht, Zeugen oder der Zeugen. Ja, ob er dann dort wirklich so weit kommt, ist die Frage.
Wobei es geht ja mal um Glaubhaftigkeit auf den konkreten Sachverhalt bezogen. Also man kann ja dann auch, selbst wenn man eine Vorstrafe hat wegen einem falschen Zeugnis, ist ja das dann nicht wirklich einmal ein Killer-Kriterium, richtig besehen. Ja, dann zurück zum 163er. Dort haben wir noch den Absatz 2. Jede zeugnisfähige Person ist zum wahrheitsgemäßen Zeugnis verpflichtet. Vorbehalten bleiben die Zeugnisverweigerungsrechte. Also wir haben eine Zeugenpflicht.
Also der Absatz 2, der ist jetzt eigentlich insofern deklaratorisch, weil wir haben ja im materiellen Strafrecht der 307 StGB, das wird einfach nochmal festgehalten, und ich glaube, weiter unten kommt ja dann, dass man konkret muss auf 307 StGB hinweisen muss.
Ja, genau, es ist ein indirekter Verweis auf das falsche Zeugnis nach StGB 307, und es ist ja nach 177 Absatz 1.
Also es macht systematisch absolut Sinn, dass man das da erwähnt, ja. Das ist jetzt einfach nicht eine eigene durchsetzbare Norm.
Genau, ja. Was heisst jetzt, man hat eine Zeugenpflicht? Wie weit geht die?
Ich denke, das ist schon eine eigene Folge wert. Da geht es ja insbesondere um die Zeugnisverweigerungsrechte. Oder vielleicht habe ich deine Frage jetzt nicht genau verstanden.
Ja, machen wir es im Rahmen von dem. Ich kann ein bisschen auf das auswählen. Weißt, muss man auch Aussagen machen, wenn man etwas nur vom Hörensagen weiss?
Das kommt, glaube ich, nachher auch noch, dass man muss unterscheiden. Oder ist das nur der Textbaustein? Habe ich das bei mir so verinnerlicht, dass man muss unterscheiden zwischen Sachen, die man selber erlebt hat, und Sachen, die man nur vom Hörensagen kennt.
Genau, aber man ist auch verpflichtet für Aussagen, die man nur vom Hörensagen und nicht selber beobachtet hat.
Richtig, muss es einfach unterscheiden. Und dann, ob ein Zeugnis vom Hörensagen verwertbar ist, ist wieder eine andere Frage. Das ist fast ein eigenes Buch, aber ganz kurz, das ist, wenn ich mich recht in Erinnerung habe, wenn das primäre Zeugnis, man Zugriff hat auf das primäre Zeugnis, soll man sich bitte dem bedienen. Nur wenn das nicht mehr rum ist, ist das Zeugnis vom Hörensagen grundsätzlich zulässig, wenn man auch das soll, besonders kritisch beweismässig würdigen.
Ich hatte gerade den Fall gehabt, wo ein Polizist in Deutschland bei einer Verhaftung, einer ist geflüchtet aus der Schweiz nach einem Delikt, ist in Deutschland festgehalten worden, verhaftet worden, und dann hat man ihn dort im Rahmen von der polizeilichen Festhaltung das erste Mal befragt, zu Protokoll, hat ihn aber nicht belehrt. Also es ist auch nach deutschem Recht nicht verwertbar gewesen, die Art und Weise von der Einvernahme. Und dann hat der Staatsanwalt die Idee gehabt, den deutschen Polizisten zu kommen und ihn zu befragen, was denn die beschuldigte Person im Rahmen von dieser Aussage ihm erzählt hat. Was meinst du zu dem taktischen Vorgehen?
Verteidiger Sicht eine offensichtliche Umgehung von diesen fundamentalen Rechten, die einer beschuldigten Person zustehen, das ist nicht zulässig.
Ja, das Gericht hat das auch als nicht verwertbar angeschaut, die Aussagen vom Polizisten. Man würde dann quasi einfach, ja.
Es passt mir sowieso nicht, schon die letzte Folge und die Folge, es geht immer mehr in eine Prüfungssituation hinein. Ich muss
kommst du unter Druck? Ja, kommst du unter Druck? Aber du bist ja gewöhnt, dem Druck standzuhalten.
Genau, ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.